Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Mellas Mama Talk. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass der Podcast jetzt anders heißt. Natürlich hört ihr mich, Mella, und ich freue mich total, dass wir in dieses Rebranding vom Podcast mit einem Herzensthema von mir starten. Also ich glaube, jetzt sind schon zwei Folgen raus und jetzt kommt wirklich eine Folge heute mit einer ganz tollen Gästin, Rebecca, Mama von einer eineinhalbjährigen Tochter mittlerweile. Wenn ich irgendwas falsch sage, korrigiert sie mich gleich. Aber wir wollen heute über Rebeccas Schwangerschaft und Geburt reden, was natürlich mein absolutes Herzensanliegen ist. Und deswegen freue ich mich so auf die Folge heute. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich gebe erstmal das Wort an Rebecca weiter. Schön, dass du heute dabei bist, liebe Rebecca.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, ich heiße Rebecca, bin 31 Jahre und wurde Anfang 2024 Mama zum ersten Mal. Und die Schwangerschaft und daraufhin auch die Geburt lief leider nicht so, wie ich es mir erhofft hätte, gewünscht hätte. Und darum ist das jetzt auch für mich einfach ein Herzensthema geworden, gerade das Pathologisieren von Schwangerschaften und Geburt. Ich bin daraufhin dann auch in eine postpartale Depression gerutscht, dazu später noch mehr, weil es einfach so schwierig für mich war, aber bin jetzt auch wieder mehr oder weniger gesund, würde ich sagen. Es geht mir wieder viel besser. Ich stehe wieder im Beruf und genieße das Mama-Sein.
Vielen Dank fürs Teilen. Und dass du das überhaupt so öffentlich machst, ist, glaube ich, gar nicht immer so einfach der Schritt, weil eben die Gesellschaft und auch die Medizin ganz oft dann ja diese Sprüche ein um die Ohren haut. Ja, dein Baby ist doch gesund, du bist gesund, ist doch alles in Ordnung. Also so meine Erfahrung. Und deswegen glaube ich, dass das immer so eine Hürde ist, dann doch zu sagen, nein, es ist nicht in Ordnung. Und das brauchen ganz, ganz viele Mamas und Menschen da draußen, um, glaube ich, erstmal zu verstehen und auch den Mut zu finden, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Aber lass uns gerne ganz vorne starten, weil ich finde es immer so spannend, mit welcher eigenen Vorstellung man in Schwangerschaft und Geburt startet, denn davon hängt ja tatsächlich auch ganz, ganz viel ab, wie es weitergeht. Also hast du, sprich, einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und dich in irgendeiner Weise sonst noch darüber informiert oder hat dich jemand an die Hand genommen, dass du dachtest, es gäbe irgendwie so ein Bild, was du gezeichnet hast, oder ist es vielleicht sogar das klassische Bild, was aus TV und Fernsehen entstanden ist?
Ja, also ich bin relativ naiv in die Schwangerschaft gegangen, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, ja, das wird schon gut werden, war ja noch relativ jung und sei jetzt kein Problem. Also unsere Tochter, wir brauchten zwar ein bisschen medizinische Hilfe, damit diese Schwangerschaft entstanden ist, aber es war jetzt auch kein großes Problem, ich musste Hormone nehmen. Ich habe auch einen Geburtsvorbereitungskurs besucht am Ende der Schwangerschaft. Aber was mich daran so gestört hat im Nachhinein, es wurde ganz viel darüber aufgeklärt, wie man bei einer Geburt zu atmen hat, was auf einen zukommt. Und bei der Frauenärztin wurde ich auch darüber aufgeklärt, welche Impfungen ich denn bitte noch machen lassen soll, bevor ich entbinde. Aber keiner hat über diesen mentalen Part aufgeklärt, wie es denn ist, wenn man dann im Wochenbett ist, was alles passiert, auch auf psychologischer Ebene, hormoneller Ebene, Stichwort Muttertät. Das hat alles nicht stattgefunden und ich wurde da einfach reingeworfen und das finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig. Also das, denke ich, sollte ein Teil von einer Geburtsvorbereitung sein.
Ja, so nachempfinden. Es sind ja auch wirklich diese Themen, die gefühlt in meiner Bubble so hochploppen. Also wenn ich durch meinen Insta-Feed scrolle, ist das Thema da nur vertreten. Also ich habe, wenn ich auf diesem Feed da bin, ich weiß auch selber gar nicht, wie das alles heißt, sollte ich vielleicht als angehende Influencerin. Aber bei mir dieses Feld mit den Kacheln, Explorer, Seite, glaube ich, ist immer voll mit Schwangerschaften, Muttertätsthemen, Geburtsthemen. Und das finde ich so schön. Bei mir entsteht so dieses Bild, dass das mittlerweile viel, viel mehr vertreten ist. Aber ich glaube, tatsächlich sind wir noch gar nicht so weit wie zum Beispiel meine Insta-Seite. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir drüber sprechen. Und stimmt, du hast recht, der Geburtsvorbereitungskurs ist natürlich erst super spät in der Schwangerschaft, dass einem das ja irgendwie auch gar nicht so richtig hilft. Klar, es ist, wie er schon sagt, Geburtsvorbereitungskurs, was dann irgendwie versucht, einen auf die Geburt vorzubereiten. Aber ich finde auch, genau wie du es schilderst, diese klassischen Kurse, ganz, ganz oft kriege ich die Rückmeldung, die thematisieren immer nur das Atmen, wie du auch schon gesagt hast, und den normalen Geburtsverlauf in Anführungszeichen. Weil was ist schon normal? Ganz oft höre ich aber, dass nur die natürliche Geburt darüber aufgeklärt wird, wenn die Frage nach einem Kaiserschnitt oder sonst irgendwelchen vaginaloperativen Geburten kommt, dann winken auch ganz viele Hebammen ab und sagen, darauf wollen wir uns gar nicht konzentrieren. Wir wollen das gar nicht pathologisieren. Und wenn das passiert, dann macht das die Klinik schon. Also das ist so meine Erfahrung, die ich ganz oft höre. Und wie du schon sagst, es ist natürlich auch sowieso zu spät in dem Sinne. Und vorher passiert gar nichts. Man hat immer diesen Mutterpass, wo diese ganzen medizinischen Sachen drin sind. Aber irgendwie wird man trotzdem alleine gelassen, ne? Und du meintest auch, dass deine Schwangerschaft sich auch schon nicht so schön angefühlt hat. Woran genau machst du das fest?
Ja, also ich würde sagen, da hat auch einfach eine ganz große Pathologisierung seitens meines Frauenarztes stattgefunden, leider. Ich hatte halt meinen Gynäkologen hier in der Stadt, habe auch später erfahren in der Klinik, dass er dafür bekannt ist, sehr überängstlich zu sein und auch mit Schwangern umzugehen. Aber das war dann auch schon zu spät. Also da war ich schon so in der Angstspirale, noch ein bisschen genauer darauf einzugehen. Ab der 30. Schwangerschaftswoche wurde ich 3 bis 5 Mal pro Woche zum CTG-Schreiben einbestellt, weil immer etwas nicht stimmte mit dem CTG. Es hieß immer, dass die Herztöne zu flach sind, dass da zu wenig Variabilität ist. Ich wurde 7 Mal in 8 Wochen ins Krankenhaus überwiesen. Ich war insgesamt 3 Mal stationär während meiner Schwangerschaft und war am Ende so fertig, weil ich hatte natürlich panische Angst um mein ungeborenes Kind. Es hieß immer, stimmt irgendwas nicht, aber wir wissen auch nicht was. Wir schicken dich ins Krankenhaus weiter. Also ich glaube, das war auch einfach so ein Muster von diesem Frauenarzt. Lieber sich einmal absichern. Einmal zu viel als zu wenig. Im Krankenhaus wurde ich dann stationär aufgenommen. Es hieß immer, ja, wir wissen nicht genau, warum die CTGs nicht so gut sind. Es ist aber nicht so dramatisch, weil die Doppleruntersuchungen okay sind. Aber dieses Spiel haben wir 8 Wochen gespielt. Und ich konnte am Ende nicht mehr. Mein Frauenarzt wollte mich schon in der 36. Schwangerschaftswoche entbinden. Ich dachte, ich will wenigstens keine Frühgeburt provozieren. Und habe dann gewartet bis 37 plus 1. Und habe mich bewusst dann für einen Kaiserschnitt entschieden, weil ich nicht mehr konnte, nicht wusste. Und im Nachhinein bereue ich diese Entscheidung. Super. Also so sehr, weil ich möchte auch nicht meinem Frauenarzt die ganze Schuld geben, weil ich habe dann auch noch mündig da entschieden, dass ich diesen Kaiserschnitt wähle. Und trotzdem, ja, es wurde natürlich viel mit Ängsten gespielt. Einfach Angst um das ungeborene Kind. Und im Nachhinein denke ich einfach, dass es nicht nötig gewesen wäre. Also man hätte diesen Kaiserschnitt nicht durchführen müssen. Man hätte mir nicht diese Angst machen müssen. Man hätte nicht die ganze Zeit CTG schreiben müssen. Genau.
Es hört sich wirklich belastend an. Also wenn ich mir das nur annähernd so vorstelle, wie du immer in diese Gedankenspirale natürlich reingeraten sein musst, ne? Also immer dieses, ja, wie du schon sagst, Angst um das Leben deines Kindes haben zu müssen, das geht einem so sehr an die Substanz und dann gleichzeitig nicht korrekte Antworten auf diese ganzen Fragen bekommen zu können, das hört sich super schwierig an.
Oh.
Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen, weil wir sind jetzt ja schon relativ weit vorgesprungen. Dein Gynäkologe, das war schon der Frauenarzt, den du auch vor der Schwangerschaft hattest und du hattest eigentlich immer ein gutes Gefühl oder hast dir vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, zu wem du jetzt gehst, auch in der Schwangerschaft?
Mir wenig Gedanken gemacht, weil davor hatte ich halt nichts und war dann vielleicht einmal im Jahr da zu diesem Krebsabstrich und das war auch alles immer in Ordnung. Sie kannten ihn natürlich im Krankenhaus und eine Hebamme hat gesagt, er ist super bei Krebs, weil er so gründlich ist, bei Schwangerschaften nicht. Weil einfach dieses Pathologisieren, dieses Suchen nach Fehlern so da ist.
Und das hast du aber auch erst mit der Zeit erfahren? Also vorher war dir das überhaupt nicht bewusst?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ihm vertraut, weil ich dachte, er ist Arzt für Geburtshilfe. Natürlich weiß er, was er tut. Wenn er mich ins Krankenhaus überweist, wird das einen Grund haben, der legitim ist. Genau.
Hattest du von Anfang an der Schwangerschaft eine Hebammenbetreuung?
Ja, hatte ich.
Und hast du dich da besser aufgefangen gefühlt oder war das auch eine ähnliche Richtung?
Nein, also sie hat das Ganze nicht so pathologisiert, nicht so eng gesehen, aber sie hat sich ganz viel rausgezogen, weil sie einfach dann die Verantwortung abgegeben hat an den Frauenarzt. Das war sozusagen die höhere Instanz. Dann am Ende hat sie sich einfach rausgezogen aus dem Ganzen.
Ja. Okay, verstehe. Also hat dir wirklich jemand gefehlt, der einfach so mental, emotional auf deiner Seite war wahrscheinlich,
ja,
ne?
Genau.
Ja. Und wann fing das an, dass du das Gefühl hattest, okay, es kippt langsam? Du fühlst dich irgendwie hilflos ausgeliefert, so wie ich das durchgehört habe. War das schon von Anfang an oder gab es irgendwann einen Moment, wo das losging?
Das ist eine gute Frage. Also, es war schon immer auffällig, dass viele Kontrollen stattgefunden haben, finde ich. Aber am Anfang, bevor man diese CTGs schreiben konnte, war auch noch alles gut. Aber es fing dann an mit diesen Routine-CTGs, Woche 30 ungefähr. Dann war, ich glaube, das erste war in Ordnung. Dann war das zweite nicht mehr in Ordnung. Also ich habe es ja selber gesehen, diese Linien waren sehr gerade. So sollten sie anscheinend nicht sein. Du kennst dich da besser aus als ich, genau. Und seitdem war ich dann gefangen in so einer Interventionsspirale, glaube ich, dass immer wieder kontrolliert wurde. Ich wurde immer wieder einbestellt. Und es war immer, sie haben immer gesagt, nicht Fleisch, nicht Fisch, nicht super schlecht, nicht super gut. Aber es wurde halt immer wieder kontrolliert. Und ich denke im Nachhinein, bei der zweiten Schwangerschaft würde ich mir gar nicht wünschen, CTGs so früh zu schreiben, weil da so viele falsch positive Ergebnisse bei rauskommen.
Oh ja, ich versuche jetzt auch langsam das für mich einzuordnen, deine gesamte Geschichte. Vielleicht kann ich da auch kurz so einen Hintergrund bieten, weil ich ja relativ gut drin bin, was die Mutterschaftsrichtlinien angeht, was die Leitlinien angeht in der Medizin. Das sind ja evidenzbasierte Handlungsempfehlungen für medizinisches Personal, aber auch für jegliches anderes Klientel, wie jetzt die Frauen, die zum Beispiel schwanger sind. Man kann das öffentlich beim AWMF alles nachlesen. Und da gibt es explizit die Leitlinie, die S3-Leitlinie, also auf höchstem Niveau erarbeitet, vaginale Geburt am Termin. Und da sind ganz klare Empfehlungen auch drin. Und es gibt auch sogar noch eine, die heißt, wie genau heißt sie, es sind Überwachungen in der Schwangerschaft, also welche Vorsorgeuntersuchungen tatsächlich angeraten sind. Ich muss dazu sagen, dein Fall ist natürlich etwas schwieriger. Wenn man tatsächlich etwas Auffälliges findet, besteht natürlich auch die Indikation, öfter nachzuschauen. Aber ich glaube, was man ganz, ganz klar bei dir raushören kann, du wurdest nicht an die Hand genommen und man hat wahrscheinlich, ja, man hat sich absichern wollen. Und das ist genau dieser schwierige Punkt, diese Grauzone, wo wir in der Medizin ganz, ganz schwierig irgendwie einen Handlungsspielraum haben. Also theoretisch sind eigentlich nur drei Ultraschalluntersuchungen in der normalen, komplikationslosen Schwangerschaft empfohlen, auch gar keine Doppleruntersuchung, das hattest du kurz am Rande erwähnt, wo man quasi die Blutversorgung des Babys untersuchen kann oder auch die Versorgung der Mama und der Plazenta. Das sind alles Dinge, die sollte man eigentlich gar nicht in einer regulären Schwangerschaft machen, CTGs eigentlich auch nicht. Und gleichzeitig berichte ich natürlich jetzt auch aus der Ärztinnenseite, ist das natürlich oftmals schwierig, wenn man eine Auffälligkeit gefunden hat und auf Teufel komm raus sicher gehen will, dass dieser Mama und dem Baby nichts passiert. Ne? Also ich finde das ganz, ganz schwierig. Und würde hier eine andere Mama sitzen mit der gleichen Geschichte, die aber eine ganz tolle Hebamme zum Beispiel in der Hinterhand gehabt hätte, die gesagt hätte, du liebe Rebecca oder wer auch immer, das ist mir auch schon passiert und wir machen es da erstmal keinen Kopf. Die Doppleruntersuchungen sehen super aus und der Arzt ist eh dafür bekannt. Das würde ja komplett das schon ändern, ne?
Ja.
Also ich will dir deine Erfahrung überhaupt nicht absprechen. Es ist so legitim, wie du das empfunden hast. Vor allem, weil du so alleine gelassen wurdest, ne? Und da wird mir auch immer wieder schwer ums Herz, weil wir als Frauen und werdenden Mamas dann in dieser Situation mit Kind im Bauch ja, nicht an die Hand genommen werden. Ne? Also vielleicht kannst du es ja auch noch mal in eigenen Worten sagen, wie du das empfindest, was ich jetzt gerade gesagt habe und was du tatsächlich dir gewünscht hättest und gebraucht hättest. Und nicht ohne Grund bist du ja auch noch in eine postpartale Depression dann gerutscht. Das ist ja alles, steht ja alles im Zusammenhang.
Ja, das stimmt total. Also wie du es gerade zusammengefasst hast, das stimmt. Und ich glaube, ich hätte einfach gebraucht, dass der Frauenarzt auch mir erzählt, warum er das so macht und dass es wahrscheinlich nichts Schlimmes ist, weil sonst hätte man mich ja sofort entbunden. Also da wäre auf jeden Fall mehr Aufklärung erwünscht. Und auch in der Klinik dann wurde mir immer so Entwarnung gegeben, aber mir wurde auch gesagt, ja, wenn der Frauenarzt sie schickt, dann müssen sie kommen. Und dann wurde mir gesagt, sie müssen ihrem Frauenarzt die Angst nehmen. Also ich soll bitte auf ihn einreden, dass er diese Ängstlichkeit loslässt. Und dann dachte ich, ja, aber ich bin doch angesteckt. Ich habe doch selber diese Ängstlichkeit. Es geht doch um mein Kind und um mich. Ich kann doch nicht jetzt die Angst von ihm nehmen, dass er mich nicht mehr schickt. Also es war das, also die Klinik hat das leider auch nicht super gut aufgefangen.
Ja.
Natürlich auch Personalmangel und Stress, aber da waren dann auch so ein paar Sätze wie, ich dachte so, ist das jetzt, ich frage mich das immer noch, wäre das meine Aufgabe gewesen? Nein.
Nein, ja. Ganz klares Nein. Also keine Ahnung, ob wir hier was ein Reel produzieren, da würde man mein entsetztes Gesicht sehen, wie ich meine Stirn und Augenbrauen in Falten lege und denke, nein. Ich hatte sofort im Kopf, wie die Verantwortungsbereiche verschoben werden. Natürlich nicht. Also da hätte wirklich mal jemand das Zepter in die Hand nehmen müssen und sagen, so, auch wenn man überhaupt über diese Menschlichkeit verfügt oder dieses Empathievermögen, ne, man hätte ja eigentlich sofort merken müssen, wie du eben auch belastet bist von dieser Angstspirale und da hätte mal jemand sagen müssen, okay, ich interveniere hier jetzt, ich nehme jetzt mal das Telefon in die Hand, ich rufe den niedergelassenen Gyn an oder vielleicht dir sogar den Rat geben, so, das reicht jetzt hier, wir haben das jetzt zum zweiten Mal alles kontrolliert und bevor sie jetzt noch ein drittes, viertes, fünftes Mal hier sind, suchen sie sich doch wen anderes.
Habe ich auch
das probiert, ist auch natürlich auch eine Option, ne? Hast du auch tatsächlich probiert?
Ich habe die ganzen Gynäkologen in der Stadt und auch in der Umgebung abtelefoniert. Und die haben mich natürlich nicht mehr aufgenommen, weil es herrscht ja einfach auch Fachkräftemangel. Und dann war immer die Frage, haben Sie schon einen Gynäkologen? Und ich wollte da nicht lügen, weil ich hatte ja einen und habe dann auch immer ehrlich geantwortet. Ja, ich habe einen, aber ich bin nicht zufrieden. Und dadurch habe ich dann keinen neuen gefunden, leider. Aber ja, der Gedanke kam mir auch.
Oh Gott, das ist wirklich, da sieht man, wie einen dieses System auch im Stich lässt. Ne? Sobald man nicht mehr in diesem Raster mitläuft, weil Normwerte übereinstimmen und so weiter, fällt man einfach durch. Ne?
Ja.
Und das erlebe ich ja leider immer wieder. Und das thematisiere ich ja auch auf meinem Profil. Mittlerweile heiße ich ja Doc Meller. Und sowohl die Themen, was Schwangerschaftsübelkeit angeht, was Abrechnungen von CTGs angeht. Es gibt halt einfach nicht diese Einheitlichkeit, obwohl versucht wird ja mit der Mutterschaftsrichtlinie und den Leitlinien, dem medizinischen Personal, Handlungsempfehlungen an die Hand zu geben, macht es trotzdem jeder anders. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe auch in der Klinik genau solche Fälle wie den deinen erlebt. Ich habe auch ich habe sogar das Gesicht von der einen Mama vor Augen, die wirklich auch, ich glaube, die war irgendwie in dem Zeitraum 4 bis 6 Wochen bei uns stationär. Und man hat gesehen, wie sie quasi zerfallen ist. Also die war auch am Ende der Schwangerschaft bei uns und die hatte eine ähnliche Geschichte, würde ich behaupten, mit den CTGs, wo man auch nicht sagen konnte, woher diese Auffälligkeiten stammen. Und die ist tatsächlich stationär geblieben in dem Zeitraum. Wobei man sie ja auch nicht rund um die Uhr im CTG hatte. Wir haben dann 3 CTGs pro Tag geschrieben und haben dann immer versucht, sie zu vertrösten. Okay, wenn jetzt am nächsten Tag 3 Stück mal gut sein sollten, dann dürfen sie wieder nach Hause. Aber es war nie der Fall. Und am Ende hat sie auch einen Kaiserschnitt bekommen mit einem komplett gesunden Kind und war aber so am Ende. Und ab dem Zeitpunkt haben wir es natürlich leider auch nicht mehr mitbekommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das auch sehr belastet hat bis postpartale Depression im Wochenbett. Ne?
Ja.
Und ja.
Ja,
also
was mich so daran stört, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ich möchte jetzt nicht die ganze Verantwortung abgeben, aber ich glaube, wenn ich einen anderen Gynäkologen hätte, dann hätte meine Schwangerschafts- und Geburtsgeschichte ganz anders aussehen können. Und das finde ich irgendwie so krass und das macht mich auch so traurig und da traue ich auch drüber, dass mir das einfach genommen wurde. Eine entspannte Schwangerschaft und auch eine selbstbestimmte Geburt. Also darum bin ich, glaube ich, auch in eine depressive Phase gerutscht, weil ich einfach so diese Trauer darüber hatte, dass ich mein Kind nicht spontan auf die Welt gebracht habe. Und ich weiß auch nicht, ob da so ein falscher Anspruch ist, dass das nur das eine echte Geburt ist oder nicht. Aber ich merke einfach, ich hätte es mir so sehr gewünscht. Und ich habe das Gefühl, uns wurde was genommen, meiner Tochter und mir, dieses Vaginal auf die Welt bringen. Genau.
Ja, kann ich total verstehen. Also das ist komplett legitim und das ist so wichtig, auch dieses Gefühl zuzulassen und nicht sofort wieder in diese Anspruchshaltung zu rutschen. Ach, wir sind ja alle gesund. Ich sollte dankbar sein. Das darf ja auch vielleicht irgendwo in einem existieren. Aber es ist so wichtig, diesen Schritt davor eben nicht zu vergessen, dass du wirklich darum trauern darfst, weil du eine andere Vorstellung hattest. Und natürlich im Nachhinein, weil eben deine Tochter gesund ist, gehe ich von aus.
Ja.
Und es dann nichts Auffälliges mehr gab.
Genau.
Sobald sie auf der Welt war, dann hattest du natürlich diesen Schalter im Kopf, der sofort geklickt hat. Und es war alles umsonst, was vorher passiert ist, so nach dem Motto wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja.
Im Nachhinein, dass ich mich so drauf eingelassen habe, aber ich wusste es ja nicht besser.
Ja. Und ich würde auch, wenn ich dir das sagen darf, also ich würde es auch gar nicht so sehr in Frage stellen, weil es ja tatsächlich Auffälligkeiten gab, ne? Mhm. Also es hätte natürlich auch anders sein können, dass vielleicht ein unentdeckter Herzfehler irgendwas dahinter steckte. Man kann ja auch nicht alles in der Pränataldiagnostik mit den Ultraschalluntersuchungen und so weiter rausfinden. Also ich würde jetzt von der medizinischen Seite das eventuell gar nicht so sehr in Frage stellen, dass nun mal diese auffälligen CTGs existiert haben und du in engmaschiger Kontrolle warst. Es war sicherlich auch etwas zu viel und da hätte durchaus jemand gefehlt, der dich an die Hand nimmt. Aber ich würde hier auf jeden Fall diese ganz, ganz große Versorgungslücke sehen, dass da eben diese mentale, emotionale Begleitung gefehlt hat und diese Überängstlichkeit des Gynäkologen. Da stehen bestimmt auch Dinge dahinter, dass der ganz, ganz schlimme Sachen schon erlebt hat. Und man weiß auch nie, was diese Menschen mitbringen. Also auch ÄrztInnen sind nicht gefeit vor psychiatrischen Erkrankungen, Angststörungen und so weiter. Ich bin mal so dahingestellt. Ne? Ich weiß darüber natürlich gar nichts. Aber das will ich nur sagen, dass du natürlich darüber trauern darfst, aber dass es auch hätte anders kommen können. Plötzlich kommt dein Kind per Kaiserschnitt zur Welt und der Herzfehler wird sofort entdeckt. Ne? Und plötzlich würde die ganze Geschichte kippen und es würde vielleicht sagen, oh Gott sei Dank ist das so passiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Da versuche ich immer anzusetzen mit meiner Arbeit, dass es so wichtig ist, dass man einfach richtig eingebunden ist und jemanden hat, der diese ganzen Dinge zusammenführt. Also wie gesagt, sei es eine Hebamme oder ein Gynäkologe, einfach jemand halt mit Expertise und gerne Menschlichkeit und Empathie und Einfühlungsvermögen, ne?
Ja, das wäre wirklich gut gewesen. Ja, weil ich dann natürlich auch einfach Schuldgefühle drüber verspüre, über das Ganze, weil es war ja am Ende meine Entscheidung. Ich hätte auch noch weiter stationär bleiben können, noch weiter jeden Tag CTGs schreiben können, aber ich war einfach so am Ende, dass ich dachte, und ich hatte auch dieses Gefühl, wenn ihr jetzt noch was passiert im Bauch, dann ist es meine Schuld. Dann ist es wirklich meine Schuld. Und darum habe ich mich nicht drauf irgendwie eingelassen. Aber klar, die Schuldgefühle sind da, weil man sagt ja schon, dass Kinder, die per Kaiserschnitt geboren wurden, eventuell dadurch Defizite später haben, sprich Allergierisiko und so weiter und so fort. Genau, ja.
Kannst verstehen, dass du dir das vorwirfst, aber letztendlich, man sieht ja schon, dass du am Limit warst, ne? Also auch genau diese Reaktion im Wochenbett dann von deinem Körper und Psyche, dass du da reingerutscht bist. Also ich würde sagen, du hast es genau richtig gemacht, um eben in allererster Linie auch dich zu schützen. Du kannst ja nur eine gute Mama sein, wenn du auf dich achtest, ne? Also ich will dir das gar nicht nehmen. Es ist wichtig, dass diese Gefühle da sind und du da hingucken kannst, aber nur einmal von dieser Warte aus betrachtet. Und ja, also ich muss sagen, auch diese Kaiserschnittvorteile, ich habe da auch ein Kapitel zu in meinem Kurs, um hier kurz mal so eine kleine Schleichwerbung einzubinden. Mein Kurs ist aktuell gar nicht zu kaufen, aber im November will ich den nochmal freigeben. Da werden nämlich genau diese Punkte besprochen, die wir hier besprochen haben, dass man überhaupt als Schwangere, als werdende Mama oder auch als Elternteil, anderer Elternteil, weiß, was einem so von medizinischer Seite aus zusteht, aber gleichzeitig auch so ein bisschen das Thema Gewalt und Übergriffigkeiten in dieser ganzen Phase behandelt. Und einem ja genau das an die Hand gibt, hoffe ich in irgendeiner Weise, weil ich diese Lücke halt schon so oft erfahren habe in meinen ganzen DMs, die ich bei Insta zugesendet bekomme und so weiter. Also wen das interessiert, guckt da gerne mal rein. Und da habe ich tatsächlich auch ein Kaiserschnittkapitel drin, eben weil auch so viele Vorurteile diesbezüglich bestehen. Also es ist auch alles noch nicht komplett erforscht. Und ja, was du da gerade angesprochen hast mit Allergie und Asthma-Risiko und solche Dinge, wenn man zum Beispiel stillt und auch regelmäßig das Haut-zu-Haut-Bonding hat, ist das auch schon wieder etwas entkräftet. Ich will dich jetzt hier auch nicht unter Druck setzen und dich gleich als nächstes fragen, hast du gestillt? Dann ist es ein bisschen entkräftet. Aber ja, das sind zum Beispiel Punkte, die darf man auch nicht außer Acht lassen. Und genau. Wie ging es dir denn danach weiter? Wie ist das mit der postpartalen Depression entstanden? Wurdest du da besser an die Hand genommen oder hast du dich da auch noch alleine gelassen gefühlt?
Das ist eine Geschichte für sich. Okay. Kann ich gerne erzählen. Also das war bei mir, hat es auch nicht sofort eingesetzt, tatsächlich, diese postpartale Depression. Ich war irgendwie lange einfach in so einem Überlebensmodus und war so, du musst doch jetzt glücklich sein. Deinem Kind geht es gut, dir geht es verhältnismäßig körperlich gut. und habe dann lange funktioniert, bis ich einfach nicht mehr konnte. Also ich konnte einfach eines Morgens nicht mehr aufstehen. Ich hatte schon mal eine depressive Phase in meinem Leben. Ich kannte das also. Ich kannte diese Anzeichen. Ich wusste, dass es jetzt leider wieder von vorne losgeht. Haben aber auf einfach viel, also in so einer depressiven Phase ist man ja energielos und traurig, aber auch die kognitive Wahrnehmung verändert sich ja auch einfach im Vergleich zum Gedankengut, was man vielleicht hat, wenn man gesund ist. Und bei mir drehte sich das viel um Schuldgefühle über diese Themen, um diese einfach Last, was da passiert ist und dass ich da auch nicht aufgestanden bin und meinen Frauenarzt beruhigt habe, so wie es mir geraten wurde, oder einfach anders mit der Situation umgegangen bin. Also ich hatte da wahnsinnige Schuldgefühle meiner Tochter gegenüber und war sehr niedergeschlagen über viele Monate. Genau.
Warst du in therapeutischer Begleitung letztendlich oder wie bist du vorgegangen?
Ich kannte noch eine Psychiaterin von damals sozusagen und zu ihr bin, um mich medikamentös gut einstellen zu lassen. Das hat leider nicht gut funktioniert. Es wurde dadurch schlimmer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Fass aufmache, was zu groß ist. Dann müssen wir das rausschneiden. Aber ich bin dann tatsächlich in eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie gegangen, weil ich wusste, dass ich Hilfe brauche, dass ich da selber nicht rauskomme, dass ich mich gerade nicht um meine Tochter kümmern kann. Und mein größter Wunsch war es natürlich, wieder um meine Tochter kümmern zu können. Und ich wollte darum irgendwie schnell Schritte gehen, die mir zur Genesung helfen können. In dieser Klinik vielen dann leider, da ist auch von ärztlicher Seite leider einfach viele, viele Fehler passiert. Es hieß dann, also die in der Visite, sie sind jung und stark, sie kommen doch ohne Medikamente raus. Also man hat mir schlussendlich keine Antidepressivum gegeben, nicht nur aufgenommen. Die Oberärztin hatte selber zwei Kinder und hat gesagt, sie hat auch zwei Kinder und möchte nicht immer mit denen auf dem Boden spielen. Das gehört dazu. Also mir wurde die Depression so ein bisschen abgesprochen, weil ich noch relativ gut funktioniert habe. Aber ich war tiefst deprimiert, da bin ich mir sicher. Aber ja, also das war wirklich auch extrem schlimm. Mir wurde gesagt, ich bin nicht klassisch deprimiert. Ich bin zwar gerade in einer Krise aufgrund von traumatischen Erfahrungen und auch, dass man als Mama nicht sehr resilient ist von einem kleinen Baby, aber medikamentös würde man da nicht eingreifen. Obwohl das meine große Bitte war. Aber die Geschichte.
Wahnsinn.
Ja, ich weiß, das ist wirklich krass. Das ist wirklich.
Also, das geht doch gar nicht. Ich muss da jetzt nochmal einhaken, ja. Auch direkt.
Also, ja.
Alleine, also, du hast auch selbst wieder mal zu der Initiative ergriffen, dass du dir Hilfe gesucht hast, anstatt dass von außen dir gesagt wurde, hey, es wäre mal Zeit. Also, das wäre schon der erste Punkt, der zu kritisieren ist. Also, du warst wahrscheinlich immer noch bei dem Gyn. Die Hebamme hat dich auch im Wochenbett betreut und keiner hat mal gesagt, oder auch vielleicht, Partner, Partnerin, Familie, haben die auch irgendwas gemerkt? Das ist auch ganz oft, dass die zuerst das zur Sprache bringen.
Also mein Partner hat gemerkt, dass etwas falsch ist, aber er fand es dann auch eine drastische Entscheidung für mich, in die Klinik zu gehen, aber hat mich unterstützt in dem Ganzen. Und
okay, sehr schön.
Ja.
Immerhin das. Bei welcher Woche sind wir genau oder Monat, weißt du das noch?
Im Wochenbett? Das war schon nach dem Wochenbett, da war meine Tochter schon 5-6 Monate alt, genau.
Okay, ja. Also Glückwunsch an dieser Stelle, dass du diese Kraft noch aufgebracht hast. Es ist ja auch eine zusätzliche immense Leistung, dass du von der Metaperspektive aus dich betrachten kannst und sagst, hier stimmt was nicht. Und auch tatsächlich dann Glück um Unglück schon mal so eine depressive Episode in deinem Leben hattest, dass du wusstest, das geht in die Richtung, weil du kennst dich natürlich selbst am besten. Ich glaube, jede Mama da draußen wird wissen, also es hört sich danach an, dass du ohne dein Kind in die Klinik gegangen bist oder durftest du es mitnehmen?
Nee, durfte ich nicht mitnehmen. Da sind natürlich auch immense Schuldgefühle entstanden, aber ich brauchte das und da auch wurde mir leider nicht geholfen, wie es hätte sein sollen. Es wäre jetzt kein großer Act, mir ein Antidepressivum auszuschreiben, zumal ich auch gerade abgestillt hatte, weil das mit dem Stillen auch nicht so gut geklappt hat. Aber ich möchte die Geschichte auch gerne noch dazu beifügen, dass sie gut ausgegangen ist, weil als ich aus der Klinik entlassen war, kam ich wieder zu einer Psychiaterin, die es dann nochmal mit mir probiert hat. Und dann habe ich wirklich die Hilfe bekommen, die ich brauchte.
Das ist ja wirklich eine Horrorgeschichte auf allen Ebenen, liebe Rebecca. Es tut mir so leid. Und du bist auf jeden Fall nicht schuld daran, wie das alles gelaufen ist, um hier einmal die zwei wichtigsten Sätze, glaube ich, fallen zu lassen, dass es mir leid tut und dass du nicht schuld bist, weil es ist so wichtig, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Frauen und Betroffenen das irgendwann mal hören, wenigstens einmal.
Oh.
Also es macht mich fast sprachlos, muss ich sagen. Also, und das meine ich, warum ich dieses Profil auch gegründet habe. Für mich stecken da ganz klar patriarchale Strukturen hinter, dass wir Frauen alleine gelassen werden. Wir werden nicht ernst genommen. Es gibt zahlreiche Studien und Statistiken darüber. Lass es ein Herzinfarkt sein. Diese ganze Gender Gaps. Frauen reagieren oftmals anders. Diese ganzen Studien und medikamentösen Einstellungen in den Dosierungen wurden an Männer, an diesen Durchschnittsmann 1,80, was weiß ich, wie viel Kilo, 75 Kilo durchgeführt, was einfach den Frauen nicht entspricht. Und deswegen sind wir so unterrepräsentiert und oftmals so falsch behandelt und eben überhaupt nicht ernst genommen. Also auch, da kann ich mir nur an den Kopf fassen, dass da dann eine Oberärztin steht und versucht, aus ihrer eigenen Erfahrung heraus mit zwei Kindern dir meint, erzählen zu müssen, ja, ich stehe auch nicht gerne mit meinen Kindern auf dem Boden, aber das macht ja nicht gleich eine Depression aus. Also sie arbeitet doch in dem Gebiet, also es kann doch nicht sein.
Das ist die schlimmste Erfahrung, die ich je gemacht habe mit dem Gesundheitswesen.
Ja.
Das war wirklich sehr, sehr schlimm, da habe ich dann auch noch eine Beschwerde geschrieben, also danach, weil das einfach, das konnte ich so nicht stehen lassen, weil ich ja, also ich war ja auch einfach in tiefster Not und mein größter Wunsch war es, dass ich mich um meine Tochter kümmern kann und bei mir ging es nicht darum, dass ich keine Lust hatte, sondern dass ich keine Kraft hatte, dass ich es nicht konnte, dass ich lebe ja schon 30 Jahre in meinem Körper und weiß, wie er funktioniert, nicht deprimiert ist und genau, aber ja, das ist auch ein Thema, an dem knabber ich noch, also an dem muss ich auf jeden Fall noch arbeiten.
Rebecca, wie hat es dir was geholfen dann? Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Du hast es jetzt schon aufgemacht, dieses Fass. Inwieweit dir da persönlich auch raushelfen konntest bezüglich Beschwerdemanagement? Du hast schon selber gesagt, du hast dich beschwert. Hat das irgendwas nach sich gezogen?
Das weiß ich nicht. Ich habe nochmal nachgefragt bei der Klinikleitung und da wurde mir gesagt, dass sie mir keine Auskunft darüber geben können, weil sie mich nicht in interne Prozesse mit reinnehmen können. Ich hätte lieben gern gewusst, ob es was gebracht hat. Vermutlich nicht, nach so einer Aussage, aber ja.
Also das sind tatsächlich auch Anteile meines Kurses, wo ich auch immer sage, weil ich auch so viele Fragen dazu bekomme, was kann ich machen? Ich fühle mich so hilflos und ich würde gerne wenigstens für Frauen, die nach mir kommen, die diese Klinik betreten, etwas tun. Wo ich auch immer sage, schau erstmal auf dich, hast du genug Ressourcen dafür, weil das natürlich auch oftmals nach sich zieht. Also viele Kliniken zum Beispiel, wenn man auch Richtung Geburt denkt und jemand seinen Geburtsbericht angefordert hat, was einem übrigens immer zusteht, man ist gesetzlich dazu verpflichtet, nach dem Patientenrechtegesetz, dass man alle Unterlagen schriftlich aushändigt. Und eigentlich steht einem auch zu, dass man wie so eine Nachbesprechung machen kann. Das bieten dann auch viele Kliniken an. Aber ich sage dazu auch immer ganz klar, achte auf dich selbst, weil diese Kliniken werden sich immer ganz defensiv zeigen und versuchen, sich aus Haftungsgründen halt zu verteidigen. Und da wird man niemals leider hören, es tut mir leid, weil das immer wie so ein Schuldeingeständnis wirkt. Aber gleichzeitig sage ich auch immer, ganz oft fühlen sich die Frauen trotzdem danach besser, weil sie eben für sich eingestanden sind und einmal gezeigt haben, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und das geht so nicht weiter. Also eben mit diesem Motto, ja, ich hoffe, dass das was bewirkt für die, die nach mir kommen. Und ja, deswegen hätte mich das interessiert, ob das jetzt bei dieser psychiatrischen Klinik auch irgendwas nach sich gezogen hätte, weil typischerweise wäre dann vielleicht eine Nachbesprechung oder auch Kontaktaufnahme, Gegenüberstellung mit dieser Oberärztin und noch Klinikleitung oder so gewesen. Hört sich jetzt ja nicht danach an, sondern dass sie das einfach abgeblockt haben. Vielleicht haben sie es intern besprochen, du weißt es nicht, man weiß es nicht. Ich finde es stark auf jeden Fall, dass du diese Kräfte noch gesammelt hast, um da für dich einzutreten.
Ja, ich musste irgendwas machen, um damit auch abzuschließen. Mhm. Das Problem auf jeden Fall einmal da platzieren, wo ich denke, dass es hingehört. Aber was dabei rumgekommen ist, das weiß ich leider nicht. Aber ich hatte auch diesen Gedanken, ich werde nicht die einzige Person oder die einzige Mama sein, die da mit einer postpartalen Depression kommt. Und ich wünsche einfach, dass es bei keinem anderen so stattfinden würde. Das war tatsächlich auch mein Gedanke.
Um das vielleicht auch nochmal in Zusammenhang zu stellen, also wer eine negative oder traumatische Schwangerschaft oder Geburtserfahrung hatte, da ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass man in eine postpartale Depression rutscht, 4-mal höher. Also ich sehe da durchaus einen Zusammenhang, mit was für Ängsten du schon konfrontiert warst in dieser ja vulnerablen Phase deines Lebens. Und sowieso ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, mit 10-15%, dass man in eine postpartale Depression überhaupt rutscht. Wenn man dann mal 4 quasi rechnet, kann man sich ausmalen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und wie hoch dieser Graubereich sein muss, trotzdem diese Grauzone, an Frauen, die sich trotzdem keine Hilfe holen oder einfach alleine gelassen werden, genau wie in deiner Geschichte, dass sie nicht ernst genommen werden, ne? Also hast du jemals dann auch überhaupt die Diagnose bekommen, postpartale Depression, da von dieser psychiatrischen Klinik? Klingt ja fast nicht so, als hätten die das dann so eingestuft.
Ich war dann nachher noch bei einer Psychiaterin und die hat mir dann die Diagnose depressive Episode gestellt. Also die Diagnose wurde gestellt, aber nicht in der Klinik.
Okay, also ich kann einfach nur den Kopf schütteln, wie sehr man einer Frau ihre eigene Realität, ihre eigenen Gefühle absprechen kann. Und deine Geschichte ist leider eine Geschichte oder ein Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Und ich bin einfach nur froh drum, dass du letztendlich von dieser Psychiaterin aufgefangen wurdest.
Ich war da ziemlich verzweifelt und aber ich wusste, ich muss aus dieser Episode raus. Ich wusste, ich muss mich, also es ging die ganze Zeit nur um dieses, ich möchte mich um meine Tochter kümmern können. Und dann hat's, weil oft ist es ja so bei Depressionen, dass man ein paar Antidepressiva ausprobieren muss, bevor man eins findet, was wirkt. Aber wir haben dann zum Glück ein Medikament gefunden, was gut wirkt bei mir. Das nehme ich auch immer noch. Und sie ist dann diesen Weg mit mir gegangen und das war richtig gut. Und ich habe jetzt auch eine Therapeutin jetzt seit neuestem, die auch richtig gut ist, wo ich das Ganze aufarbeiten kann, was so passiert ist.
Ja, das hört sich auch danach an, dass da noch Arbeit leider vor dir liegt, weil du so viele schlechte Erfahrungen gemacht hast. Deswegen freut es mich, dass du da jetzt wenigstens gut eingebunden bist. Und man muss dir auch wirklich zugutehalten, dass du es in dieser Episode noch geschafft hast, für dich zu sorgen. Also da schwingt auch, glaube ich, eine ganz hohe eigene Resilienz mit, einfach so eine Widerstandsfähigkeit, die du wahrscheinlich einfach in deinen Genen trägst, Gott sei Dank, weil wenn ich mir vorstelle, es hätte auch 10 andere Mamas treffen können, die nicht so eine Eigeninitiative und Resilienz eben innehaben, das hätte ja total fatal ausgehen können. Also
ja, mir blieb nichts anderes übrig. Also wir haben auch keine Verwandtschaft und Familie um uns herum. Es gibt meinen Mann und mich, die für meine Tochter da sind, und war natürlich sehr belastend. Er war auch krankgeschrieben für eine längere Zeit, damit er sich auch kümmern kann. Und also so ging es ja nicht weiter. Es musste ja was passieren.
Danke fürs Teilen. Also ich wollte auf jeden Fall noch einmal ergänzen für diese psychiatrische Akutversorgung. Es gibt wenige Mutter-Kind-Stationen in Deutschland, also die tatsächlich spezialisiert sind für diese postpartale Depression oder auch andere psychiatrische Erkrankungen im Wochenbett oder im ersten Kindsjahr, wie man es auch immer nennen will. Und daran merkt man aber auch, wie Deutschland unterversorgt ist in dem Thema. Ich glaube, sogar weltweit wird das alles noch nicht richtig ernst genommen. Also es gibt das. Vielleicht hört ja jemand zu, die auch noch ein bisschen eher dran ist, kurz nach der Geburt. Man will ja auch Mutter und Kind nicht trennen. Und du hast das, glaube ich, auch ganz eindrücklich geschildert, was da dann wieder für Schuldgefühle mitgeschwungen sind. Deswegen wollte ich nur einmal klarstellen, dass es diese Option gibt, dass es sehr, sehr selten der Fall ist und dass es leider damit einhergeht, meistens, dass man sich von seinem Wohnort weit weg bewegen muss, aber letztendlich die Chance tatsächlich bestünde, dass man mit Kind diese stationäre Versorgung wahrnehmen könnte. Das wollte ich nur noch einmal klarstellen.
Das ist sehr wichtig, ja.
Ja. Auch wenn es sehr wenige Plätze gibt, leider nur. Und letztendlich wollte ich dich fragen, weil wir hier schon relativ am Ende der Zeit sind, was würdest du bei der nächsten Schwangerschaft anders machen oder was würdest du vielleicht einer werdenden Mama mitgeben, die jetzt gerade am Anfang ihrer Schwangerschaft steht, wenn man das so behaupten kann? Hast du vielleicht da irgendwie ein paar Punkte für uns, die dir jetzt auch schon öfter im Kopf rumgegangen sind, wie du es auch hättest anders gewünscht?
Das ist eine sehr gute Frage und eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Ich wäre auf jeden Fall, hätte ich meine Intuition höher gesetzt und hätte mir auch selbst mehr vertrauen wollen, nicht nur ausschließlich auf das, was jetzt ein Arzt sagt. Ich hätte mir, glaube ich, auch andere Hilfe gesucht. Ich habe gedacht, eine Doula wäre vielleicht gut oder irgendjemand, der mich emotional unterstützt. Ich würde auch die Vorsorgen, soweit es geht und nichts unauffällig ist, bei einer Hebamme durchführen lassen, persönlich. Wobei ich jetzt auch nicht denke, dass jeder Gynäkologe irgendwie angstgetrieben ist. Überhaupt nicht. Ich denke, es gibt richtig gute Ärztinnen und Ärzte für Geburtshilfe und Gynäkologie. Aber ich wäre vielleicht in der Auswahl ein bisschen, habe ich ja probiert, aber ich wäre da ein bisschen vorsichtiger gewesen. Genau, das wären so die Punkte. Ich glaube, ich hätte mich auch mental auf die Geburt vorbereitet. Es gibt ja auch so Trainings für mentale Geburtsvorbereitungen. Das fände ich super spannend und würde ich auch in Anspruch nehmen. Genau. Und nochmal bezüglich der postpartalen Depression würde ich, glaube ich, schon, wenn man weiß, dass man vielleicht auch schon mal eine Episode hatte, anfällig dafür ist, einen Krisenplan schon vormachen. Wo kann ich mich hinwenden? Welche Kliniken gibt es? Wo kann ich Hilfe bekommen? Und was ich auch noch an dieser Stelle erwähnen möchte, ist der Verein Schatten und Licht. Der hat mir ganz, ganz viel geholfen in dieser Zeit. Da gibt es ja auch ehrenamtliche BeraterInnen und die helfen einem auch weiter mit ganz viel Einfühlungsvermögen. Und genau diese Anlaufstellen, die würde ich mir einfach schon vorher aufschreiben, klar machen, dass es die gibt.
Ja, dass man eben auf verschiedene Varianten A, B, C, D vorbereitet ist. Ne? Ich finde, das ist sowohl für die Geburt ein Thema, aber wie du jetzt auch so schön sagst, auch fürs Wochenbett an sich. Ne? Und ganz oft ist ja irgendwie auch der Cut bei unserer medizinischen Versorgung so Mama ist jetzt Mama geworden, dann gibt es nach 6 Wochen nochmal diese abschließende Untersuchung und dann tschüss. Und dann wird man irgendwie so alleine in dieses Mama-Sein geworfen, ne? Wie du auch am Anfang meintest, Muttertät war, glaube ich, vor 2, 3 Jahren noch gar kein Thema.
Ja.
Ist ja auch immer noch unter erforscht, aber wird langsam ja mehr wahrgenommen. Genau. Ja. Ich danke dir, liebe Rebecca. Du meintest am Anfang, du stehst wieder im Beruf. Du bist langsam wieder auf dem richtigen Weg, würdest du sagen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Es geht mir deutlich besser als vor einem Jahr.
Sehr schön. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dass hier einfach einige Menschen zuhören. Vielleicht sind es auch Freundinnen von werdenden Mamas. Man weiß immer nicht, inwiefern wir hier mit dieser Folge hoffentlich ganz vielen Menschen da draußen helfen können. Deswegen danke ich dir sehr, dass du das geteilt hast und wünsche dir alles, alles Gute dir und deiner Familie.
Ja, vielen Dank, dass ich auch hier bei dir teilen durfte. Danke sehr.
So gerne, gerne. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt die unbedingt. Vielleicht habt ihr auch tatsächlich schon jemanden im Kopf, wer davon profitieren könnte. Lasst uns gerne eine Bewertung da, wo auch immer ihr uns hört. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Mellas Mama Talk. Bis dann. Tschüss.